Dann sehen wir weiter. Ja, was sehen wir denn, wenn wir so als Christen unterwegs sind? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und es ist erstaunlich. Wenn wir vor Problemen stehen, wie zum Beispiel, wie wenn wir in einer dunklen Höhle sind. Ich war mal in Österreich in so einer dunklen Höhle und wir mussten alle die Lichter ausmachen. Und es war so dunkel, du konntest nicht mal mehr die Hand vor Augen sehen. Und dann hat einer ein Licht angemacht und es hat alles hell gemacht, ein kleines Licht. Und wenn wir als Christen vor Problemen stehen, haben wir ein Licht. Jesus hat gesagt, er ist das Licht der Welt. Wir sehen im Dunkeln ein Licht durch den Glauben, was andere Menschen nicht haben. Die kein Vertrauen haben zu Gott, die Gott nicht kennen, da gibt's keine Hoffnung mehr, da ist nur Dunkelheit. Wir haben ein Licht, das ist Jesus. Wenn wir in die Zukunft denken, wenn wir denken, wie die Welt zerstört wird, die Umwelt, wie wir uns jetzt bemühen müssen, um vielleicht noch was zu retten, wenn wir dran denken an die Umwälzungen, die passieren auf der Welt, Kriege in Europa, wo wir dachten, das wird's nie mehr geben, wenn man all das denken, denken wir als Christen an den, der die Zeit in Händen hat. Und wir erkennen, er hat einen Plan. Menschen, die Gott nicht kennen, wissen das nicht. Sie sehen das nicht. Sie können es nicht sehen. Und wenn wir vor der Realität des Todes stehen, was für viele das Ende ist, wissen wir als Christen, das ist nur eine Tür ins Himmelreich. Für uns ist der Tod nicht das Ende. Wir haben eine Sicht über dieses Leben hinaus. Es haben Menschen, die keinen Glauben haben, nicht. Die können es nicht sehen. Wenn wir Berge vor uns sehen, sehen wir den, der Berge versetzen kann, durch den Glauben. Und wenn wir im Kampf stehen, wissen wir, wer am Ende den Sieg hat. Menschen ohne Glauben können das alles nicht sehen, die haben diese Perspektive nicht. Und manchmal frage ich mich, wie man das ertragen kann, ein Leben ohne diese Perspektive, ohne diese Sicht. Und ich bin so froh, dass ich Jesus habe, dass wir glauben können, dass wir diese Botschaft haben. Manchmal ist es so, wenn wir dann auf Menschen treffen, die diese Vision, diese Sicht nicht mit uns teilen, dann reagieren die teilweise unverständlich, nervös oder manche sogar aggressiv. Ich denke an eine Begegnung, Klassenstufe 10, Großraum Stuttgart. Ich war damals unterwegs mit einer Gruppe aus Peru. Wir haben ja Schulen in Peru. Wir hatten Gäste da, zwei Lehrerinnen, zwei Schüler und wir waren auf Tournee. Wir haben Gemeinden besucht, Schulen, Gruppen und wir haben erzählt von dem, was wir dort tun, wie die Situation ist in Peru, wie wir versuchen, in den Elendsvierteln zu helfen, über unsere Schulen, das Leben dort und auch natürlich, was Gott tut. Es ist ein christliches Kinderhilfswerk und wir haben vorgetragen vor diesen 60 Schülern, das war im ganzen Musiksaal, waren da 60 Schüler, hinten drin saßen die ganzen Religionslehrer. Und dann habe ich erzählt, da meldet sich so ein Zehnklässler, 16 Jahre alt, und er sagt, warum muss denn immer alles christlich sein? Gebt den Menschen ein Mathebuch, dann haben sie mehr davon, als wenn er denen von Jesus erzählt. Das war natürlich eine reine Provokation. Es war ganz ruhig in dem Saal, wirklich ganz ruhig. Im ersten Moment dachte ich, was hat denn der Kerl für Aggression? Ich weiß gar nicht was. Und dann habe ich gemerkt, es ist die Gelegenheit, jetzt zu erzählen, was der Glaube bewirkt. Ich hatte den Eindruck, der und auch viele andere, die da waren, für die war Glaube irgendwas, was mit Religion zu tun hat, mit Zwang, mit alten Traditionen, mit der verfassten Kirche, die viele nicht mehr mögen, oder mit irgendwelchen Pflichten. Aber sie kannten nicht die Schönheit des Glaubens. Sie hatten nicht diese Vision, diese Sicht, was der Glaube uns an Lebensqualität gibt. Und darüber hinaus eine Vision, eine Orientierung fürs ganze Leben, über dieses Leben hinaus. Und das war wirklich die Gelegenheit, dann vor diesen ganzen Jugendlichen zu erzählen, was Gott tut. Und dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Nicht mit Tradition, nicht mit einer bloßen Idee, sondern mit einer Botschaft, die unser Leben verändert, die eine Revolution auslöst in unserem Denken, auch in unserer Weltsicht und die uns hilft, als Menschen zu leben, miteinander, versöhnt mit uns selber und mit Gott. Und trotzdem, also er war da wirklich sehr kritisch und wir werden als Kinderhilfswerk immer wieder kritisiert, weil wir christlich sind, weil wir eben nicht verschweigen, dass wir Christen sind und weil wir diese gute Nachricht weitergeben. Und diese Kritik kommt eigentlich immer nur aus Deutschland. Das ist auch interessant. In Südamerika oder Afrika, wo wir arbeiten, da kritisiert niemand, dass wir Christen sind, sondern die freuen sich sogar, dass wir den Glauben mit ihnen teilen. In diesen Kontinenten ist der Glaube was viel Natürlicheres. In Deutschland ist es oft peinlich, da redet man nicht über den Glauben. Ich weiß nicht warum, das ist ganz komisch. Man kann mit Leuten zusammen sein, es ist lustig alles, und wenn man zum Thema Glaube kommt, ist plötzlich Ruhe. Plötzlich sind alle irgendwie so peinlich berührt. Weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ich habe das schon öfter erlebt, dass dann irgendwie komisch wird. Und ich frage mich, warum? In diesen Ländern, wo wir arbeiten, ist das überhaupt kein Problem. Das ist richtig cool sogar. Vielleicht hängt es tatsächlich daran, dass wir in Deutschland mit der Kirche viel Negatives verbinden. In den Medien kommt ja selten mal was Gutes über die Kirche. Wenn, dann kommen irgendwelche Missbrauchsfälle oder wenn Gelder veruntreut wurden oder wenn sich irgendjemand wieder aufregt, weil irgendwas gesagt oder getan wurde, das kommt in den Medien. Aber selten mal was Gutes. Und viele verbinden ja den Glauben direkt mit der Kirche. Direkt, was da passiert. Und deswegen, glaube ich, hat der Glaube irgendwie so ein negatives Image. Das ist aber völlig ungerecht und hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auseinandersetzen. Was ist denn jetzt unser Glaube eigentlich? Was bedeutet es, zu glauben? Und da gibt es auch eine Definition in der Bibel, Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es in der Lutherbibel, ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem, ja, super. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also eine feste Zuversicht und ein Nichtzweifeln. Dieser Vers zu übersetzen ist unheimlich schwierig, weil da steckt unglaublich viel drin im griechischen Urtext. Da gibt es dann auch andere Übersetzungen. Ich lese mal eine zweite vor. Da heißt es in der neuen Genfer Übersetzung, der Glaube ist die Garantie für die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Mittel, um die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge kennenzulernen. Also das ist etwas, was mit Sicherheit zu tun hat, mit Garantie, mit Gewissheit und nicht mit für möglich halten. Also wenn einer sagt, ich glaube, morgen regnet's, ist das auch so eine Glaubensaussage, aber es hat mit dem Glauben, den wir in der Bibel haben, überhaupt nichts zu tun. Weil der Glaube in der Bibel ist eine ganz feste Sicherheit. Das ist so sicher, wie wir wissen, wie wir heißen. Da kann keiner kommen und sagen, du heißt doch gar nicht so. Das wissen wir. Wir wissen es einfach, wie wir heißen. Und im Glauben können wir genau so eine Sicherheit bekommen. Ja, Gott ist wirklich da. Das ist eine Glaubensaussage und ich bin mir sicher, das ist so. Ja, ich kann mich auf ihn verlassen und ja, Gott ist am Wirken. Gott ist lebendig und deswegen wirkt er auch heute. Man kann ihn erleben. Und wer glaubt, das ist auch ganz klar, der hat das in seinem Leben auch irgendwo dokumentiert. Das wird sichtbar. Das ist immer so. Wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann wirkt sich das auf das Leben aus, auf den Lebensstil. Also bei uns Christen sind dann so Fischaufkleber auf dem Auto zum Beispiel. Oder früher, weiß ich noch, im Jugendkreis hatten wir so christliche T-Shirts, Turn or Burn oder sowas. Oder das Tischgebet in der Kantine und solche Dinge. Also auch wir Christen sind nach außen hin sichtbar und das ist gut. Das ist aber bei anderen genauso. Das heißt noch nicht alles. Also wir wohnen ja in Bayern jetzt, meine Familie und ich. Gerade so an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Und in Bayern ist, wisst ihr, FC Bayern München, ganz klar, da gibt's nichts, was drüber hinausgeht. Wir haben sogar in unserem Dorf und da Leute, die haben sich einen Fahnenmast in den Garten gestellt, so einen richtigen Fahnenmast, mit FC Bayern München Fahne dran. Habe ich schon gesehen. Unfassbar. Also die sind wirklich total überzeugt. Wer von uns Christen hat einen Fahnenmast, wo dann Christusfahne dranhängt? Irgend so? Keiner wahrscheinlich. Warum denn nicht? Könnte man doch genauso machen. Ja. Oder was die für Opfer bringen, für den FC Bayern, das ist unfassbar. Also, die organisieren sich in so Clubs, gell, und dann fahren sie mit dem Bus nach München. Die organisieren sogar Flugreisen bei Champions League Spielen. Die fliegen wirklich durch ganz Europa, einfach um ihrem Verein da die Treue zu halten. Dann üben sie Choreografien ein. So Trommelrhythmen, Lieder, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, solche Sachen. Das sind doch Glaubensaussagen, oder? Und man kann sogar in Vereinsbettwäsche schlafen. Das ist doch toll. Ja. Mein Bruder Nick, der hat vielleicht auch so eine, ich weiß es nicht. Also es ist schon super. Und vom FC Schalke, wisst ihr eigentlich, die haben einen Fanfriedhof. Da kann man sich wirklich auf dem FC Schalke Friedhof beerdigen lassen. Und der ist so gelegen, dass man zum Stadion blicken kann, vom Friedhof aus. Also ich war alles gesorgt, sogar bis in den Tod. Also, Leidenschaft für eine Sache hat viele Ausprägungen. Und wir reden jetzt gerade immer noch von einem Bewegungsspiel für 22 Menschen, die versuchen, eine luftgefüllte Blase in einen Kasten zu schießen. Also da geht es wirklich um nichts eigentlich. Das ist wirklich so, da geht es eigentlich um gar nichts. Und wie viel mehr wäre es denn nötig und wichtig, dass wir solche Opfer bringen für Dinge, wo es sich wirklich lohnt. Zum Beispiel, wenn es um Frieden geht, um Versöhnung, dass wir Frieden haben mit den Nachbarn, dass wir in den Familien uns versöhnen, wenn es Streit gibt. Wenn wir schuldig werden, dass wir gucken, dass wir das in Ordnung bringen. Da wird es sich doch wirklich lohnen, sich richtig reinzuhängen. Aber bei allem Respekt, ich bin auch Bayern-Fan, aber für FC Bayern nicht. Ja. Fakt ist also, unser Glaube, das, wovon wir überzeugt sind, das lässt uns zur Tat schreiten. Das hat Folgen. Das ist immer so. Das ist ganz normal. Und es steht auch schon in der Bibel, Jakobusbrief, genauso ist es mit dem Glauben. Wenn aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Also wenn jemand sagt, ich glaube auch an Gott, aber es passiert nichts in dem Leben, ist das wahrscheinlich eine Lüge, die man sich selber einredet. Denn wenn dein Glaube lebendig ist, wenn du wirklich in der Beziehung zu Gott stehst, wird sich das auswirken in deinem Leben. Das geht gar nicht anders. Das ist ganz normal. Und wenn wir jetzt das erkennen, da eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist da gar nichts, ist das erstmal vielleicht ernüchternd, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Chance. Denn dann kann man was dagegen tun. Dann kann man sich auf den Weg machen und Gott suchen. Und Jesus sagt, dass er sich finden lassen will. Und er fordert uns nach wie vor auf, ihm nachzufolgen. Also die Tür ist noch offen. Und ich möchte euch alle einladen, die das noch nicht gemacht haben, geht durch die Tür durch, nutzt die Chance, sucht Gott und versucht, euer Leben bei ihm anzudocken. Und ihr werdet erleben, ihr kriegt eine ganz andere Sicht. Euer Leben wird reicher, schöner, größer und hat eine Riesendimension. Wir finden in der Bibel viele Beispiele von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind oder die Gott gehorsam waren, auch schon im Alten Testament. Und das ist ziemlich verrückt, was wir da lesen können. Vorher die Schriftlesung. Ich danke dem Christoph, er hat da schnell noch umgestellt auf diese Geschichte von den 10 Aussätzigen. Und das möchte ich noch ein bisschen erklären, damit klar wird, was das eigentlich für eine verrückte Aktion war. Also die hatten ja Lepra. Lepra ist eine Hautkrankheit und das ist eine richtig böse Hautkrankheit. Morgens hat man einen Flecken irgendwo auf der Haut, denkt, ah, Mist, Pickel. Und dann kommt raus, schade, dass kein Pickel ist, das ist ja noch viel schlimmer, ist Lepra. Lepra zerstört die Nervenbahnen und man spürt keine Verletzungen mehr, keinen Schmerz. Dann kommen Infektionen rein und man stirbt einfach langsam. Und damals, zur Zeit Jesu, gab es keine Heilung davon. Das war ein Todesurteil. Lepra oder Aussatz zu haben, das war richtig schlimm, weil das war ansteckend und man durfte sich nicht mehr den Menschen nähern. Man musste raus aus der Familie, aus dem Dorf und die Leprakranken haben sich organisiert in kleinen Gruppen und sind dann vorm Dorf gestanden, also zwischen Bernloch und Meilstetten, können wir sich vorstellen, und haben gebettelt. Die durften nicht mehr arbeiten, sondern haben gebettelt. Und da heißt es, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie sind auf so eine Gruppe gestoßen. Und Jesus sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priester, dem Stefan Magenthaler. Geht zum Stefan Magenthaler, zeigt euch den mal. Warum? Warum sollen die gehen? Was soll der machen? Das muss man wissen und das ist eigentlich auch der Knackpunkt. Die Priester waren damals sozusagen gleichzeitig auch die Gesundheitsbehörde. Wenn jemand Lepra hatte oder im Verdacht war, Lepra zu haben und wurde gesund, musste er sich dem Priester zeigen. Und wenn der gesagt hat, okay, du bist wieder gesund, durfte der Mensch wieder zurück in die Familie, ins Dorf, durfte wieder arbeiten und so weiter. Also die Leprakranken, die mussten zum Priester sich zeigen, dass sie gesund sind und sind losgegangen. Die waren aber krank, die hatten Lepra und sind losgegangen. Das ist etwa so, wie wenn man ein altes Auto hat, ohne Scheibe, ohne Blinker, wirklich rostig, ohne Ende und fährt zum TÜV. Und erwartet, dass man auf dem Weg zum TÜV das Auto sich von selber repariert irgendwie. dass das Auto nachher durch den TÜV kommt. So muss man sich das vorstellen. Die waren also krank. Jesus sagt, geht hin, zeigt also Gesundheit. Sie gehen einfach los und sie werden alle gesund. Die werden alle gesund. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wahnsinn. Und es zeigt, was die für ein Vertrauen haben. Das ist eigentlich total verrückt, was die gemacht haben. Aber sie sind losgegangen. Man fragt sich, warum. Eigentlich hätten die sagen müssen, Jesus, alles klar, aber du hast sie nicht mehr alle. Das kann man doch nicht machen. Ich bin krank. Mach mich erst mal gesund. Aber der hat gesagt, nee, ihr sollt jetzt losgehen. Im Vertrauen, im Glauben. Und dann werdet ihr ja sehen. Ihr werdet ja sehen, was passiert. Und der Priester hat drauf gesehen und hat gesehen, die sind gesund. Und das ist wirklich verrückt. Und dann kommt einer und Jesus sagt zu ihm, steh auf, dein Glaube hat dir geholfen. Der Glaube war's. Der Glaube daran, dass irgendwas passieren wird, weil Jesus das sagt, das hat sie gerettet. Es gibt noch mehr solcher Berichte, zum Beispiel Noah, der irgendwo auf dem Land ein Schiff baut, einfach so auf dem Trockenen, im Vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. Mose soll mit einem Stab aufs Wasser schlagen, damit es freundlicherweise Platz macht, dass man durchgehen kann. Petrus und die anderen Jünger haben 5 Brote und 2 Fische, um 5000 Menschen satt zu bekommen und so weiter und so fort. Die Menschen, wir werden immer wieder herausgefordert, von Gott zu glauben, ihm wirklich zu vertrauen. Und zwar gegen jede Vernunft sogar. Und die Frage ist, haben wir so einen Glauben? Trauen wir Gott wirklich zu, dass er Wunder tut? Das sind alles alte Berichte, die ich gerade genannt habe aus der Bibel. Und wenn man jetzt überlegt, wenn denn Gott wirklich da ist und wenn er noch der gleiche ist wie damals, dann müsste es doch heute genauso möglich sein. Das müsste doch passieren. Und ich sage euch, das passiert wirklich. Wir kriegen es nur nicht mit. Wir sind als Kinderwerk Lima international vernetzt. Wir haben Arbeiten in Südamerika und Afrika. Und wir haben Meldungen, noch bevor sie bei uns in den Medien kommen, wissen wir schon, was da passiert ist. Und viele Meldungen werden nie bei uns im Radio oder im Fernsehen oder in der Zeitung stehen. Aber wir wissen davon, wir hören davon. Und da passieren Dinge, die sind für uns revolutionär. Manche Dinge sind, kann man nachvollziehen. Wir haben Mitarbeiter, die gehen in die kriminellen Elendsviertel der Großstädte, um dort für die armen Menschen da zu sein. Die machen sich selber wirklich verletzlich. Und die müssen Angst haben, dass sie überfallen werden oder verletzt werden, aber sie gehen trotzdem hin. Die haben nichts davon selber, aber sie möchten für den Nächsten da sein. Wir haben in Burundi einen Mitarbeiter, der wurde von der Polizei reingelegt. Die wollten Geld haben. Als er nichts bezahlen wollte, haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. Und zwar in ein Gefängnis in Burundi. Das ist ein schwarzes, stinkendes Loch. Da stecken sie so viele Leute rein, dass die nicht mal bei Nacht alle sich hinlegen können, um zu schlafen, weil kein Platz dafür da ist. Und da war er 9 Monate im Gefängnis, obwohl er nichts getan hat. Seine Familie hat geheult, weil sie hätten ihn gebraucht. Er war der Ernährer. Er hat gesagt, ich habe nichts getan. Und er hat mit Gott geschumpfen. Hat gesagt, Gott, warum lässt du das zu? Er hat es nicht verstanden. Und dann hat er gesagt, natürlich, man hat nichts zu tun in der Gefängniszelle. Wir haben miteinander geredet. Und die haben mich gefragt, wer ich bin. Und ich habe erzählt, wer ich bin, was ich tue. Und ich habe von Jesus erzählt, der Herr meines Lebens ist. Und der Venüst, der hat erlebt, dass andere neugierig geworden sind und zum Glauben gefunden haben. Und sie haben im Gefängnis einen Bibelkreis gegründet. Und diese Verbrecher, mit denen er zusammen war, das waren echte Verbrecher, die haben ihr Leben verändert. Gott hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und er hat gesagt, nach den 9 Monaten, das war wie bei einem Baby, ich habe gewusst, nach 9 Monaten, als es vorbei war, dass sind neue Leben entstanden. Das ist eine Neugeburt von Menschen, die sind neu geworden wie ein kleines Baby. Es hat 9 Monate gedauert, dann war ich raus und diese Menschen waren von neuem geboren. Und ich wusste, warum ich im Gefängnis war. Wir haben schon oft gehört, gerade aus diesen Ländern, dass Kranke spontan gesund geworden sind, nach dem Gebet. Das ist für die nichts Außergewöhnliches. Das passiert. Nicht immer, aber es passiert, so wie damals das auch geschehen ist. Wir haben ehemalige Alkoholiker, die sind zum Glauben gekommen und ihnen wurde es geschenkt, dass sie ihre Sucht losgeworden sind. Da war kein Therapeut da. Aber für die hat die Begegnung mit Gott gereicht in dem Moment und sie wurden frei. Wir haben Väter, die waren früher gewalttätig, haben ihre Frauen und Kinder verdroschen, haben das Geld, was sie hatten, das wenige ausgegeben, auch für Alkohol. Und sie finden zum Glauben und es sind andere Menschen. Das sind Wunder, die geschehen heute durch den Glauben, weil Gott handelt. Manchmal geschieht es spontan, manchmal ist es ein längerer Prozess, aber es geschieht. Und genau das ändert die Menschen. Wir haben Schulen, wir geben Mathebücher, aber was die Menschen wirklich verändert, das ist das, was Gott in ihrem Leben tut. Und deswegen werden wir nie nur Schulen machen, sondern wir werden immer auch erzählen vom lebendigen Gott, der Menschen neu machen kann. Das habe ich auch diesen Zehntklässlern damals in Stuttgart erzählt. Da kamen nach der Stunde welche auf mich zu und haben sich bedankt. Ich hoffe, die haben es verstanden. Es ist Jesus, der den Unterschied macht. Und das ist überall auf der Welt so, auch bei uns. Wir haben nur ein bisschen verlernt, diesen Glauben umzusetzen in den Alltag. Wir sind ein bisschen müde geworden, was das angeht. Die Glaubensgeschwister in Südamerika und Afrika, die beten schneller, die glauben tiefer und die erleben mehr mit Gott. Wir können viel von ihnen lernen. Und die Frage ist schon, wo kommt es her, dass wir da so träge geworden sind und so verkrustet? Ich glaube, uns geht's einfach oft viel zu gut. Das ist so meine Theorie. Und wir wissen ja, dass Jesus davor warnt, dass es nur einen Gott gibt. Entweder der lebendige Gott oder der Mammon, heißt es im Neuen Testament, das Geld, der Reichtum, der Wohlstand. Und wir denken, na, das ist erst im Neuen Testament eine Warnung, aber diese Warnung findet sich schon im 5. Buch Mose, also schon ganz alt. Da heißt es, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust, schau dir mal um, und darin wohnst, und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was sich hat, sich mehrt. Dein Aktienkonto, dein Bankkonto, dein Wohlstand. Wenn die Autos immer größer werden und immer mehr Ringe und Sterne bekommen. Wenn sich dein Wohlstand mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das ist, glaube ich, unsere Gefahr, dass wir Gott vergessen, weil wir denken, wir können es auch ohne ihn. Wir lernen von den Mitchristen auf der ganzen Welt, die nicht diesen Wohlstand haben wie wir, dass es was Besseres gibt als Wohlstand. Wir haben eine Perspektive als Christen, wir haben eine Sicht, die andere nicht haben. Und das ist ein Riesengeschenk. Denn Glauben bedeutet, in der Beziehung mit dem Höchsten zu leben. Und das gilt ab jetzt bis in alle Ewigkeit. Und das ist grandios. Also lasst euch diese Sicht nicht nehmen. Und wenn ihr sie nicht habt, dann strebt danach. Lasst euch diese Sicht schenken von Gott. Der Herr segne dich dabei. Amen.